Läuft, kann losgehen. Okay. Und was ist das Thema für heute? Gott lieben. Wieder mal. Wenn man in Johannes liest, dann trifft man hier und da auf Aussagen, die Liebe, Gott lieben und Gebote halten in Zusammenhang bringen. Beispiele. Johannes 14, 21. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Johannes 15, 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Oder in seinem Brief, 2. Johannes 6. Zu lieben bedeutet, sich nach Gottes Geboten zu richten. Und man kann sich so die Frage stellen, wie passt denn das zusammen? So Gott lieben, das hört sich nach Beziehung an. Gebote halten, das hört sich nach Gehorsam an. Gott lieben, das lässt so eine gewisse Freiheit spüren. Und Gebote halten, das fühlt sich nach Einengung an. Gott lieben ist ja Freundschaft, ist Gemeinschaft. Und Gebote halten klingt eher wie ein Dienstverhältnis. Und die Frage ist, ist es ein Widerspruch? Oder wie hängt das zusammen? Und es ist nicht unbedingt ein Widerspruch. Wichtig ist zu verstehen, was hinter den Geboten steckt, warum er sie gemacht hat. Zum Beispiel die 10 Gebote im Alten Testament schon. Er hat sie nicht einfach gemacht, einfach weil sie ihm eingefallen sind und so, und das kriegen die Menschen jetzt und danach sollen sie sich gefälligst richten, sondern er hat sich was bei denen gedacht, bei den Gesetzen. Und wenn man genau liest, wird man sehen, oder kann man letztendlich die Gebote, die Gesetze, alle auf die Beziehungsebene zurückführen. Also im ersten Teil geht es um die Beziehung zu Gott und im zweiten Teil geht es um die Beziehung zu den Menschen. Erstes Gebot. Wer kennt es? Genau, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Kann man sich gut vorstellen, was dann mit der Beziehung zu Gott passieren wird, wenn man sich noch nebenbei andere Götter zulegt. Wie mit der Ehe, wenn man fremd geht nebenbei, noch einen Liebhaber hat, dann tut das der Beziehung nicht gut. Das zweite, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen und es nicht anbeten. Und das kann man auch verstehen. Naja, Gott selber möchte angebetet werden, nicht irgendwie etwas, ein Abbild. Wenn du ein Foto von einer Frau hast, dann ist es natürlich was Schönes, aber du fängst ja nicht an, dieses Foto anzubeten, sondern deine Frau will Zeit mit dir verbringen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Und auch da, wenn man das jetzt auf die Ehe bezieht, kann man leicht nachvollziehen, wenn ich den Namen von meiner Frau anfange, als Schimpfwort zu benutzen, das wird unserer Beziehung nicht gut tun. Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst. Der Sabbat, der sollte etwas Besonderes sein, als eine Zeit, die man Gott widmet, wo man einfach mal alles beiseite lässt. Und auch das ist etwas Wichtiges gewesen. Wenn man nicht mal einen Tag in der Woche Zeit findet, wenn du mit deiner Frau keine Zeit nimmst, sich mal mit ihr zu unterhalten, dann tut das der Beziehung nicht gut. Genau das Gleiche mit Gott. Dann die Gebote die auf die menschlichen Beziehungsebene sind. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Wenn du das nicht tust, dann wird es der Beziehung schaden. Du sollst nicht töten. Sehr, sehr offensichtlich. Wenn du jemanden umbringst, dann ist die Beziehung gestört. Und auch wahrscheinlich viele andere Beziehungen. Du sollst nicht Ehe brechen. Auch da. Wenn du das machst, das wird schlecht für die Beziehung. Du sollst nicht stehlen. Wenn du deinem Arbeitskollegen die Sachen klaust und der das mitkriegt, wahrscheinlich sogar, wenn er es nicht mitkriegt, es wird komisch zwischen euch. Oder auch, du sollst nicht lügen, falsch Zeugnis reden. Wenn du mit deinem Nachbarn wenn du dem irgendwelche Sachen erzählst oder irgendwelchen Freunden nicht die Wahrheit sagst, es macht etwas mit der Beziehung, es ist nicht gut. oder auch Neid. Du sollst nicht begehren deines nächsten Hauses. Na, wenn du Menschen hast und du denkst, boah, das, was der hätte, das will ich haben, und es tut nicht gut. Es tut dir selber auch nicht gut, Neid zu haben, aber es macht doch was mit der Beziehung. Ja. Wenn man sich andersrum an diese Gesetze und Gebote hält, dann hat es immer sehr, sehr positive Auswirkungen auf die Beziehung, sei es Beziehung zu Gott oder auch zu den Menschen. Paulus hat es sehr schön in Zusammenhang gesetzt, die 10 Gebote und die Beziehungen, in Römer 13, Vers 8. Bleibt niemand etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Also, denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Das heißt, in diesen Gesetzen steckt die Liebe dahinter. In den 10 Geboten steckt letztendlich diese Liebe zu Gott und zu den Menschen dahinter. Paulus hier sehr, sehr einfach aufgezeigt. Ja. Im Alten Testament gab es viele Gebote, viele Gesetze, und dann ist Jesus gekommen und er hat alles noch viel schwieriger gemacht. Im Alten Testament hieß es, du sollst nicht Ehe brechen, und Jesus hat gesagt, ja, du sollst nicht Ehe brechen, aber du sollst nicht mal eine andere Frau ansehen und sie begehren. Im Alten Testament heißt es, du sollst nicht töten. Im Neuen Testament heißt es, ja, aber du sollst deinem Bruder nicht mal etwas Böses sagen, du sollst nicht Idiot oder irgendwas, weil dann bist du schon des Gerichts schuldig. Und viele Gesetze, wo Jesus gezeigt hat, ja, worum es bei den Gesetzen da eigentlich geht, das geht noch ein ganzes Stück weiter. Und er hat die Latte noch mal ein ganzes Stück höher gehängt. Und man kann sich dann fragen, boah, ist das nicht alles ein bisschen schwer? Kann man das überhaupt schaffen? Und dann liest man auch wieder bei Johannes, 1. Johannes 5, Vers 3. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Hä? Da hat die Latte so hoch gehängt und dann sagt Johannes, ja, aber das ist nicht schwer. Und ja, stimmt das überhaupt? Es kommt drauf an. Stell dir vor, du bist verheiratet und du willst ein guter Ehemann sein. Und jetzt hast du ein Buch bekommen und dieses Buch hat den Titel Gebote für einen guten Ehemann. Du bist verheiratet und deine Frau musste für längere Zeit weg. Sie war 4 Wochen komplett weggeflogen und jetzt kommt sie wieder. Und du sagst dir, okay, ich will ein guter Ehemann sein, ich guck mal in dieses Buch, was muss ich denn jetzt machen, wenn meine Frau wiederkommt? Und dann blätterst du dann rum und findest das auch. Und dann steht da drin, wenn deine Frau wiederkommt und du sie siehst, dann küsse sie zur Begrüßung. Und du sagst dir, okay, ja, kann ich machen. Was noch? Wenn deine Frau wiederkommt, dann frag sie, wie es ihr geht. Und dann sagst du, okay, ja, warum nicht? Ich will ja ein guter Ehemann sein, mache ich. Dann, wenn du sie gefragt hast, wie es ihr geht, dann nimm sie in den Arm, umarme sie. Weil. Und dann sagst du dir, ja, okay, kann ich machen. Ich will ja ein guter Ehemann sein. Und diese Dinge, die sind, wenn du sagst, ich will ein guter Ehemann sein, ich will diese Dinge tun, die da drin stehen, die sind nur dann schwer, wenn du keine richtige Beziehung zu deiner Frau hast. Dann musst du vielleicht das mal nachlesen, dann sagst du vielleicht, okay, mach ich. Aber wenn du deine Frau wirklich von Herzen liebst, dann gehst du zum Flughafen, holst sie gerne ab. Wenn du sie siehst, dann begrüßt du sie, so am Arm sie, so küsst sie, du fragst sie, bringst sogar Blumen mit. Genau. Und dann sind diese Dinge, die sind nicht schwer. Du machst sie automatisch. Sie stecken in dir drin, du willst sie tun. Ja, und als Christ im Prinzip das Gleiche. Na, du bist Christ und sagst, ich will ein guter Christ sein. Was muss ich denn da so machen? Und sagst du, ich könnte ja mal in das Buch schauen, Gebote für einen guten Christen. Was steht denn da drin? Was muss ich denn da so machen? Bibel lesen. Ah, okay, regelmäßig. Okay, gut, mache ich. Was muss ich denn noch tun? Beten. Als guter Christ betet man. Okay, na gut, kann ich ja auch machen. Es liegt mir nicht so, aber mache ich. Was noch? Fasten. Oh. Gut, liegt mir auch nicht so, aber ich kann ja mal von Süßigkeiten fasten. Gebote halten. Oh. Ja, da gibt es ziemlich viele von. Ich glaube, da muss ich mal ein bisschen aussortieren. Und diese ganzen Dinge, die sind dann schwer zu tun, wenn du keine richtige Beziehung zu Gott hast. Dann liest du die Dinge und sagst, okay, ja, ich will ja ein guter Christ sein, dann mach ich sie halt. Aber wenn du Gott liebst von Herzen und diese Beziehung hast, dann fallen diese Dinge nicht schwer, so wie Johannes auch sagt. Du machst die Dinge, weil du sie gerne tun willst. Du stehst auf und liest in der Bibel. Vielleicht schaffst du es nicht jeden Tag, vielleicht kommt was dazwischen. Aber diese Einstellung, Mensch, ich möchte das. Ich möchte beten, ich möchte mit ihm reden. Und wenn du allerdings so über diese Dinge denkst, dass du die Dinge tun musst, und ich glaube, dann läuft ganz grundsätzlich etwas verkehrt. Dann hast du etwas ganz grundsätzlich noch nicht verstanden. Und da hatten wir auf der Gemeindefreizeit ja auch schon drüber gesprochen, was mache ich denn, wenn dieses Feuer nicht da ist? Was mache ich denn, wenn dieses Verliebtsein, wenn das nicht da ist? Und ich glaube, das ist was Wichtiges. Dieses im übertragenen Sinne Verliebtsein in Gott. Und ja, wir haben das, glaube ich, auf Band aufgenommen. Kannst du dir nochmal anhören. Kann man viele Dinge tun, die auch gut sind von unserer Seite aus. Aber gut, nehmen wir an, das Feuer ist da. Du hast diese Sehnsucht nach Gott, so wie es in der Bibel heißt, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt. Und dann möchtest du wissen, ja, was mag Gott denn und was mag er nicht? Und ich rede heute auch viel über Ehe. Und wer kennt das Buch, Die fünf Sprachen der Liebe? So ein paar kennen das, okay. Es ist ein Buch, was darüber spricht. Er nennt es Liebessprachen, dass die Menschen grundsätzlich Liebessprachen haben. Wo er besonders sich geliebt fühlt, wenn der Partner das macht. Diese Sprachen können sein, zum Beispiel Geschenke machen, Geschenke, die von Herzen kommen. Da gibt es Menschen, die fühlen sich dann geliebt, wenn sie Geschenke bekommen. Dann gibt es Hilfsbereitschaft. Manche Menschen fühlen sich sehr geliebt, wenn der andere hilfsbereit ist, seine Hilfe anbietet, mithilft. Zweisamkeit ist bei manchen. Einfach mal zusammensitzen, reden, sein Herz ausschütten. Zärtlichkeit kann das sein. Oder aber auch Lob und Anerkennung. Ja, dass man, Mensch, das hast du richtig gut gemacht, ich bin so stolz auf dich. Da fühlen sich manche geliebt. So, jetzt kann es aber sein, dass bei zwei Eheleuten diese Dinge unterschiedlich aussehen. Und es kann sein, dass der andere auf diese Sprachen anders reagiert als du selber. Und es könnte sein, dass du von dir aus denkst, naja, das, was ich als schön empfinde, das ist bei dem anderen ganz genauso. Zum Beispiel, wenn du sagst, Geschenke, das ist was Tolles, und überschüttest deine Frau mit Geschenken und bringst dir ständig was mit. Und sie sagt sich, ja Mensch, aber eigentlich wünsche ich mir da so ein bisschen hilfsbereit, dass du mir mal im Haushalt hilfst, dann würde ich mich geliebt fühlen. Oder halt auch umgekehrt, der Mann. Oder die Frau führt ihren Mann ständig aus zum Spazierengehen. Ja, und Und das, was er eigentlich will, ist, Mensch, ich möchte mal irgendwie eine Anerkennung oder ein Lob, gelobt werden, da würde ich mich geliebt fühlen. Ja, was ist der Ausweg aus dem Ganzen? Fragen. Ja, genau. Man muss... Die Lösung ist... Ihr beide müsst mal reden. Die Lösung ist, man muss miteinander reden. Man muss sich kennenlernen. Man muss wissen, was mag der andere, was mag er nicht. Worüber freut er sich, was bringt ihn auf die Palme. Und wenn du den anderen liebst, dann möchtest du diese Dinge in Erfahrung bringen, weil du möchtest die Dinge tun, wo der andere sich drüber freut. Und sehr frei übersetzt könnte man auch sagen, dass Gottes Gebote ausdrücken, was er sich wünscht, worüber er sich freut, was er mag, aber auch worüber er zornig wird. Er hat seine Gebote gegeben, damit wir wissen, wie wir ihn lieben können. Ansonsten kann es vielleicht passieren, dass du dir irgendwelche Dinge ausdenkst und sagst, ich möchte Gott lieben und machst irgendwas, was einfach überhaupt nicht passt. Und dazu lese ich eine Stelle aus Kolosser 1, Vers 4. Kolosser 1, Vers 4. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Die haben die Geschwister geliebt. Angespornt werdet ihr bald dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Jetzt mal einen kleinen Sprung zu Vers 8. Er, der Mitarbeiter Epaphras, er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, das, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Also die Menschen, Geschwister dort hatten anscheinend unheimlich viel Liebe für die anderen Geschwister. Das hat der Paulus mitgekriegt. Und im zweiten Absatz sagt er dann, dass es wichtig ist, Gottes Willen im vollen Umfang zu erkennen, damit wir ein Leben führen können, das Gott ehrt und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Also du musst letztendlich wissen, was sind denn die Dinge, damit unser Leben Gott gefällt, damit er sich ja im Grunde genommen geliebt fühlt. Erste Johannes 2. Johannes 3 bis 5. Und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Also er sagt ja auch, du merkst daran, dass du Gott kennst, wenn du seine Gebote hältst. Du hast ihn kennengelernt, du weißt, was er mag, und wenn du dich daran hältst und das tust, dann zeigt es, dass du Gott kennst. Stell dir vor, du unterhältst dich mit einem Freund über eine gemeinsame Freundin. Sagen wir mal, die heißt Monika. Und Monika, die liebt Eis essen über alles. Also es gibt nichts Größeres als so oft wie möglich und Eis essen zu gehen. Und du unterhältst dich mit deinem Freund. Ja, und da ist die Monika. Das ist eine gute Freundin von mir. Und der andere Freund fragt, ach ja, Monika, ja. Warst du mit ihr Eis essen? Und er sagt, Eis essen? Nö, wieso? Und dann sagt der andere Freund, ja, Moment mal, also, nee, da kann irgendwas nicht stimmen. Die Monika, die liebt Eis essen über alles und da ist irgendwas komisch. Ist das wirklich eine gute Freundin von dir? Und so ähnlich stelle ich mir das auch mit dieser Bibelstelle vor. Wenn wir sagen, wir kennen Gott, und wir wissen überhaupt nicht, was ihm gefällt und tun diese Dinge nicht, dann stimmt irgendwas nicht. Ja, einen kleinen thematischen Sprung. Vielleicht sagst du dir, ja, ich weiß aber gar nicht, wie ich das alles machen soll. Mein Leben ist so voll, ich weiß nicht, wie ich da noch was obendrauf packen soll. Arbeit ist stressig, komme ich abends nach Hause, ist Stress mit den Kindern, Haushalt schaffe ich nicht, Steuererklärung vom vorletzten Jahr liegt auch noch da, wartet auf mich. Wie soll ich das alles machen? Und wenn dein Leben so aussieht, habe ich hier was Praktisches für dich. Letzte Woche hat Isabella zu mir gesagt, vielleicht können wir in Zukunft einfach mehr Dinge gemeinsam machen. Sie hat dann gesagt, ja, vielleicht können wir zusammen kochen. Vielleicht können wir zusammen einkaufen gehen und zusammen auf die Baustelle gehen. Und nicht praktisch jeder macht so seine Dinge für sich und wurschtelt rum. Und ich habe gedacht, ja, das ist eigentlich ein ganz einfacher, aber toller Vorschlag. Wenn man jetzt nicht die Zeit hat, ständig irgendwie ein Candlelight-Dinner sich einzurichten oder das verlängerte Wochenende wegzufahren, dann muss man sich überlegen, was kann ich denn sonst noch tun? Und es ist eigentlich banal, aber einfach, man macht die Dinge einfach zusammen, gemeinsam. Und im Prinzip kann man dieses auch auf Gott übertragen und die Beziehung zu Gott. Jesus sagt in Matthäus, sagt er, siehe, ich bin mit euch alle Zeit. Und das heißt, ist da. Die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie man sich das ist, neben dir oder um dich herum. Er ist aber präsent. Und die Frage ist, für dich, bist du dir dessen denn bewusst? Und wenn du durch deine tagtäglichen Dinge des Lebens gehst, ist er auch da. Und es gibt eine Bibelstelle in Epheser 6, Vers 18. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Und das heißt, wenn du durch dein Leben gehst, dann mach dir bewusst, dass Gott da ist. Rede mit ihm. Beziehe ihn einfach ein in die Dinge, die du... Weil Gott weiß, dass unsere Leben voll sind. Gott weiß, dass wir viel Zeit mit Arbeit verbringen müssen. Er weiß, dass wir einen Haushalt haben. Er weiß, dass wir Kinder erziehen müssen. Er weiß, dass wir als Student lernen müssen. Und wahrscheinlich besteht 80% des Lebens aus alltäglichen Dingen. Und wenn man dann sagt, okay, ich möchte es nicht getrennt machen und dann nehme ich mir irgendwie die Zeit und Zeit mit Gott und der Rest des Lebens ist aber dann nur das Alltägliche, sondern ja, mach die Dinge zusammen. Und ich glaube, das allein, wenn du das machst, dann wird sich die Beziehung auch wahrscheinlich sehr, sehr ändern. Und jetzt das Wichtigste. Die letzte Bibelstelle, die ich jetzt für euch habe, da wird der André vielleicht noch ein, zwei Sätze zu sagen zum Abendmahl. In dem allen ist das Allerwichtigste, und ohne dem geht es gar nicht richtig, du musst ganz grundsätzlich verstehen, dass Gott dich liebt. Und du hast das wahrscheinlich hunderte Male oder vielleicht sogar tausende Male schon gehört und es ist so schnell, man hört, Gott liebt dich, ja, und es geht da rein, da raus und es macht nicht viel mit uns. Aber das ist sowas Essentielles, das müssen wir verstehen. Und wenn wir es verstanden haben, müssen wir es noch mehr verstehen. In Johannes 4, Vers 7 heißt es, 1. Johannes 4, Vers 7. Habe ich Johannes gesagt? 1. Johannes. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Ein weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der: Wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm. Und er lebt in Gott. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wo die Liebe reagiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe treibt jede Angst aus. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also insbesondere diesen letzten Satz, den finde ich ganz entscheidend. Gott hat zuerst geliebt und der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das müssen wir verstehen und dann können wir diese anderen Dinge, dass wir Gott lieben, dass wir die Dinge tun, dann können wir das auch von Herzen machen. Dann ist diese Lebendigkeit da, dieses Feuer da. Dann, genau, da kommt noch ein Lied. Thank you.